Herzlich willkommen zu Krebs betrifft, dem Podcast, in dem über Krebs gesprochen wird, offen und ohne Tabus. Warum? Weil das Thema Krebs jeden von uns betroffen macht und die meisten auch betrifft, sei es direkt oder indirekt. Wir wollen mit diesem Podcast über Krebs aufklären, wir möchten euch Wissen vermitteln und euch Mut machen.
Wir sprechen heute über Krebs und das Mikrobiom. Und der Gesprächspartner der heutigen Folge ist Universitätsprofessor Dr. Felix Keil. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Hämo-Onkologe und Intensivmedizin. Er ist Abteilungsvorstand der 3. medizinischen Abteilung des Hanusch-Krankenhaus. Hallo, Herr Professor.
Ja, schönen Nachmittag.
Frage gleich an Sie. Wenn wir vom Mikrobiom sprechen, was genau ist denn das Mikrobiom?
Das Mikrobiom, das sind eigentlich die Mikroorganismen, die den Verdauungstrakt bevölkern. Das ist die größte Menge an Mikroorganismen und größte Zahl an Spezies im Körper. Wir haben im Körper 10 oder 14 Zellen und das Mikrobiom ist ungefähr gleich viel. Also man kann sich vorstellen, dass wir genauso viel Bakterien oder Mikrobiome im Körper, im Darm haben, wie Körperzellen. Und das ist relativ komplex und auch wieder einfach. Es gibt 50 Stämme und die unterteilen sich in 1500 Spezies. Bei Menschen ist es allerdings so, dass von diesen Stämmen nur 5 wirklich eine Rolle spielen und 30 bis 40 Spezies. Die besiedeln also unseren Darm und sorgen im günstigen Fall für unsere Verdauung, für unser Wohlbefinden und haben sehr komplexe Interaktionen.
Ja, bevor wir gleich näher auf das Mikrobiom eingehen, möchte ich Sie fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Krebs überhaupt gibt, beziehungsweise spielt das Mikrobiom eine Rolle bei der Entstehung von Krebs?
Generell können wir uns merken, dass Krebs und Organismen immer miteinander eine Rolle haben. Also wir haben unser ganzes Organsystem ist nicht für sich abgeschottet. Das Fettgewebe, die Inflammationen im Körper und die Entstehung von Tumor bedingen sich wechselseitig. Vielleicht einmal allgemein geplaudert, Fettgewebe macht Entzündungen und Entzündungen, chronische, können einen Tumor machen. Der Krebs kann per se eine Entzündung aufrechterhalten und wir wissen mehr und mehr, dass das Mikrobiom in diesem Orchester der Systeme eine ganz gewichtige Rolle spielt.
Und also es gibt den Zusammenhang, und jetzt gehen wir näher noch auf das Mikrobiom ein. Wo befindet sich denn das Mikrobiom und kann man von einer oder gar mehreren Body-Part-spezifischen mikrobiellen Communities sprechen?
Also an und für sich befindet sich das Mikrobiom im Dickdarm. Es gibt ganz wenig im Magen, wir haben eine sehr stark ausgeprägte Magensäure und im Darm, sondern das Mikrobiom lebt im Dickdarm. Also man kann sagen, nicht der Tod sitzt im Darm, sondern das Mikrobiom sitzt im Darm. Und das verändert sich im Lauf unseres Lebens. Also das Mikrobiom eines Kindes, das auf die Welt kommt, eines Neugeborenen, sieht ganz anders aus wie das Mikrobiom eines Erwachsenen oder eines älteren Menschen. Und dieses Mikrobiom kommuniziert. Das heißt, es gibt eine Mikrobiom ZNS-Achse, das heißt diese vielen Zellen, die beeinflussen auch unser zentralvenöses Nervensystem zum Beispiel. Es gibt also sehr, sehr viele Interaktionen mit dem Darm, mit anderen Organismussystemen, also zum Beispiel mit zentralnervösen System, mit unserem Immunsystem und auch moderne Therapien werden durch das Mikrobiom beeinflusst.
Wie stabil ist das individuelle Mikrobiom?
Nein, es verändert sich im Laufe des Lebens. Also beim gesunden Menschen ist es so, dass, das ist jetzt so speziell, aber an und für sich, wir haben eben verschiedene Stämme, die ich vorher gesagt habe, die verändern sich. Also zum Beispiel ein Neugeborenes hat ein anderes Mikrobiom, auch wenn es gesund ist wie ein Erwachsener und ein Älterer. Generell kann man sagen, dass im Alter die Diversität, also die Unterschiedlichkeit des Mikrobioms, je mehr unterschiedliche Bakterien ich im Darm habe, umso besser ist es. Und da sprechen wir von einer Variabilität oder Diversität des Mikrobioms.
Was bedeuten und bewirken denn die Veränderungen des Mikrobioms im Hinblick jetzt auf die Entstehung von Krebs?
Es ist so, dass die Veränderung des Mikrobioms, dass man das nicht isoliert sehen kann. Das heißt, es ist eher so, dass Lebensstil zum Beispiel oder Inflammationen oder auch dass die Lebensepochen das Mikrobiom verändern. Also Krebs generell ist ein Risikofaktor des Alterns, also der Inflammation, der Mutationen und da gibt es natürlich auch Interaktionen mit dem Mikrobiom. Wobei wir generell nur wissen, dass sich die Diversität des Mikrobioms im Alter ändert. Es wird eben nicht mehr so robust. Und das Mikrobiom per se kann wieder Entzündungen fördern, die wir nicht haben wollen. Oder kann auch einen Einfluss auf das Immunsystem zu haben. Inwiefern das Mikrobiom direkt Krebs macht oder Monokausalität, das kann man nicht so genau sagen. Wir wissen nur, dass das Mikrobiom mit dem Fettgewebe und mit der Inflammation und mit dem Immunsystem in enger Kooperation steht. Und das beeinflusst den Krebs. Also unsere Körperpolizei, unser Immunsystem kontrolliert unsere Zellen und normalerweise funktioniert das gut. Wenn jetzt eine Mutation entsteht und ein Tumor entsteht, dann macht der per se eine Entzündung und schwächt auch das Immunsystem. Darauf beruhen auch viele moderne Therapien, die das eben beeinflussen. Und das Mikrobiom wiederum kann auch chronische Entzündungen fördern und das Immunsystem schwächen, beeinflusst somit auch das Krebswachstum.
Was kann man denn eigentlich tun, um ein gesundes Darmmikrobiom zu erhalten oder auch wieder aufzubauen?
Im Prinzip ist es relativ einfach. Sie können sich gesund ernähren. Man muss sich das so vorstellen. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann hat die Nahrung neben den Kohlenhydraten auch nicht resorbierbare Stärke. Und davon lebt das Mikrobiom. Da haben die Bakterien eine große Freude. Das heißt, wenn sie pflanzliche Nahrung zu sich nehmen, nicht resorbierbare Nahrung, zum Beispiel nicht resorbierbare Stärke oder Zellulose oder Pektin, was im Apfel drin ist, oder nicht resorbierbare Stärke, dann leben die Bakterien, das Mikrobiom im Dickdarm sehr gut davon. Und die industriell gefertigte Nahrung hat sehr wenig davon. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in ein Fastfood-Restaurant gehen, dann kriegt dieses Mikrobiom wenig Nahrung und kann sich schlecht entwickeln. Somit man weiß, dass man relativ schnell mit gesunder Ernährung das Mikrobiom wieder diverser machen kann. Es gibt zum Beispiel Studien, die sich angeschaut haben, wie entwickelt sich denn das Mikrobiom bei gesunder Mischkost, pflanzlicher. Und da sieht man, dass die Diversität, das, was wir vorher gehört haben, also die Variabilität und die Gesundheit des Mikrobioms positiv beeinflusst werden kann. Das sind die Präbiotika, das ist einfach gesunde Nahrung zu sich zu nehmen.
Also wenn ich das übersetze in einzelne Nahrungsmittel, dann würden wir sagen, Fleisch mag das Mikrobiom nicht so gerne, Zucker auch nicht, raffinierten Zucker schon gar nicht, aber gerne Hülsenfrüchte und Gemüse.
Ja, genau, Hülsenfrüchte, Gemüse, Gemüsesuppen, was auch gut ist, das vielleicht viele nicht wissen, wenn sie Stärke, also wenn sie zum Beispiel sich Erdäpfel kochen oder Reis oder Nudeln und sie lassen die kalt werden, dann nimmt der Anteil der nicht resorbierbaren Stärke um ungefähr 10% zu. Das heißt, wenn Sie das kalt werden lassen, einen Tag und dann nochmals erwärmen, dann ist das gut, weil der Anteil der nicht resorbierbaren Stärke zunimmt. Aber generell einfach, wie Sie es eben gesagt haben, gemischt gekocht, viel Pflanzen, viel pflanzliche Ernährung und mediterrane Diät ist auch hier ein Mikrobiomförderer.
Also auch das Olivenöl, wie schaut es aus mit Käse zum Beispiel oder Sojaprodukten?
Ja, das Olivenöl, das bringt Ihnen beim Mikrobiom nichts, das gehört zwar zur mediterranen Diät dazu, da müssen Sie aus der mediterranen Diät sich auf das Pflanzliche fokussieren, was weiß ich, die Artischocken zum Beispiel, also Sie können Spargel essen, also das Gemüse ist es da drin. Ja, das ist also nicht resorbierbare Stärke.
Und Tofu und Sojaprodukte?
Es ist Eiweiß, das spielt, also das fürs Mikrobiom ist wichtig, nicht resorbierbare Stärke und Zellulose.
Jetzt könnte man doch sagen, naja, mit der Ernährung habe ich es nicht so, ich esse gern Fleisch, ich esse gern Nudeln, ich nehme Prä- oder Probiotika und stärke so mein Mikrobiom. Geht diese Rechnung auf?
Nein, generell ist der Konsum von rotem Fleisch, weiß man, und die Ernährungszusammensetzung, und das ist eben das Traurige oder auch Beruhigende, dass es nicht auf einen Weg geht. Jetzt, wenn Sie viel Fleisch zu sich nehmen und sehr viel Zucker zu sich nehmen und Sie stopfen sich dann zum Beispiel Probiotika rein, also Bakterien, dann hilft Ihnen das insofern nichts, weil dadurch wieder Fett, chronische Inflammation gefördert wird. Es ist viel klüger, Präbiotika, also gesunde Ernährung zu sich zu nehmen. Und der Wert der Probiotika wird kontroversiell diskutiert. Probiotika heißt, Sie nehmen irgendwelche Bakterien in Kapseln zu sich, um das Mikrobiom anzureichern. Das Billigste und Einfachste ist leider, sich gesund zu ernähren. Was heißt leider? Sie müssen einfach gesund, vielfältig Gemüse zu sich nehmen. Dann sind Sie gut dabei.
Okay, also es gibt keinen Umweg. Ich konnte Ihnen keinen entlocken.
Den können Sie mir nicht entlocken. Sie kommen nicht drum herum. Kaufen Sie sich ein Kochbuch und schauen Sie, was es da eben an, was Sie da bei Gemüse anlacht. Und dann ist das gut für Sie und für Ihr Mikrobiom. Hülsenfrüchte zum Beispiel sind auch.
Und Sauerkraut, oder?
Sauerkraut, absolut, ja. Sauerkraut ist auch gut.
Wie bestimmt man oder wie untersucht man das Mikrobiom?
Naja, das kann man durch DNA-Sequenzierung machen. Deswegen ist die Mikrobiomforschung noch relativ jung, weil es jetzt sehr leistungsfähige analytische, diagnostische Tools gibt. Also man nimmt eine Stuhlprobe, macht damit DNA-Sequenzierung, schaut man sich an, wie ich Ihnen jetzt vorher gesagt habe, es gibt ja sehr viele Spezies und sehr viele Stämme. Das ist eine eigene Wissenschaft und durch die Technik kann man das jetzt machen. Früher haben wir nur die Stuhlkultur gehabt und damit kommen Sie nicht weiter. Deswegen hat auch die Forschung und die Erkenntnis im Mikrobiom so zugenommen, weil man das jetzt machen kann.
Aus Ihren vorherigen Antworten paraphrasiere ist, ein gesundes Mikrobiom verhindert nicht die Entstehung von Krebs, kann aber durchaus dabei hilfreich sein, später zu erkranken oder auch wahrscheinlich bei der Behandlung von Krebs, oder?
Ja, absolut. Jede gesunde Erlebens, also wenn Sie sich überlegen, was ist schlecht fürs Mikrobiom? Alter ist ein Risiko. Wenn wir älter werden, haben wir eben, steigt das Risiko zu sterben. Das liegt in der Natur der Dinge, eben Krebs zu kriegen, Gefäßerkrankungen oder funktionell eben abzubauen. Alter ist gefährlich, Rauchen ist gefährlich, schlechte Ernährung ist eben riskant fürs Mikrobiom und auch für einen Tumor. Also das heißt, wir werden alle sterben, aber das Risiko, an einem Tumor frühzeitig zu sterben oder an vaskulären Komplikationen, die uns ja genauso töten können, ist deutlich höher, wenn ich das nicht beachte. Im Prinzip ist es relativ einfach, man sollte sich gesund ernähren. Das bestätigt sich wieder von der Seite des Mikrobioms. Wenn Sie mich jetzt auf die Therapie ansprechen, es ist nochmal ins Verständnis gerufen, der Tumor ist ein Weltmeister der Immununterdrückung. Der schlupft unserem Immunsystem heraus. Und es gibt moderne Therapien, die unser Immunsystem wieder scharf machen gegen den Tumor, Checkpoint-Inhibitoren, CAR-T-Zell-Therapien und so weiter. Und man weiß, dass diese Therapien bei Menschen mit diversen Mikrobiomen, also mit einem gesunden Mikrobiom, wirksamer sind. Also die Ernährung schützt uns, dass wir generell weniger krank sind, das ist amtlich, dass wir weniger altern, langsamer altern, meine ich. Und die Ernährung und das Mikrobiom wird uns nicht vom Tod beschützen, aber es verzögert das gebrechlich Krankwerden und den Prozess, also verlangsamt den Prozess des Sterbens, den wir von Geburt an eben schon in uns tragen.
Also das bedeutet, je früher man damit beginnt, auf sein Mikrobiom zu achten, umso besser kann das dann auch die Wirksamkeit von Krebstherapien unterstützen.
Es kann primär den Tumor verhindern. Also wenn der Tumor schon da ist, dann ist die Frage, ob das Mikrobiom, das da häufig durch andere Faktoren beeinträchtigt wird, durch Therapien verändert werden kann. Das wissen wir noch nicht. Also wir wissen, dass mehr, das ist die große Frage. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Anfang gehen, Zusammensetzung des Mikrobioms im Lauf des Lebens und deren Beeinflussung, es macht einen Unterschied, ob ein Kind durch Kaiserschnitt oder durch die Geburt auf die Welt kommt. Also Geburtskanal ist günstig fürs Mikrobiom. In der weiteren Folge ist eben die Gemischkost günstig, ein stabiles und diverses Mikrobiom aufzubauen. Das kann, da bin ich redundant, aber das kann man ruhig noch einmal sagen. Also das heißt, ein gesundes Mikrobiom, ein gesunder Stoffwechsel, wenig Fettgewebe und gesundes Leben schützt uns vor, reduziert das Risiko, einen Tumor zu bekommen und auch vaskuläre Erkrankungen, das muss man ganz klar sagen. Und das ist das Wichtige. Wenn man den Tumor hat, dann gibt's, wir wissen momentan, dass es eine Assoziation gibt zwischen diversen zwischen schlechten Mikrobiomen und schlechter Wirkung bei gewissen Therapien, aber ob eine Beeinflussung des Mikrobioms zu diesem Zeitpunkt die Therapien verbessert, das wissen wir nicht.
Mhm. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Nebenwirkungen einzelner Therapien und dem Mikrobiom?
Ja, das gibt es. Also die Antibiotika sind ein Mikrobiomkiller. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der einen Tumor hat und eine massive Therapie kriegt, ist der Infekt gefährdeter und wir wissen, dass Antibiotika per se das Mikrobiom ruinieren und ein schlechtes Mikrobiom, und jetzt, ich glaube, wir haben noch zu wenig generell über die Funktion des Mikrobioms gesprochen, ist immer schlecht für einen Patienten. Was macht das Mikrobiom? Also das Mikrobiom bildet unter anderem kurzkettige Fettsäuren, die wichtig sind und andere Stoffwechselprodukte, die erstens unsere Schleimhaut schützen, zweitens für unser Knochenwachstum wichtig sind, drittens ganz eminent wichtig sind für unser Immunsystem. Und es gibt auch die Neuro, die gastrointestinale neuronale Achse, es hat eine große, es gibt eine Interaktion zwischen Darm und Hirn. Wir sind, wenn Sie so wollen, haben wir uns über ein Darmrohr mit ein bisschen Hirn entwickelt. Das Hirn wird immer größer. Das heißt, es gibt Interaktionen des Mikrobioms. Und wenn wir jetzt uns diese Faktionen anschauen, was passiert, wenn das Mikrobiom schlecht ist? Erstens, die Schleimhaut wird durchlässiger. Das heißt, ich bin eher gefährdet, eine Infektion zu kriegen, weil einfach dieses Darmrohr weniger geschützt ist. Und mein Immunsystem ist schlechter, das heißt, ich kann mich schlechter gegen den Tumor wehren und die Nahrungsaufnahme ist schlechter. Und ich kriege auch wichtige Substanzen wie gewisse Vitamine oder gewisse immununterstützende Präparate nicht in ausreichender Weise zur Verfügung.
Wie kann ich dann mein Mikrobiom während einer Krebstherapie unterstützen?
Es ist sicher günstig, auch gesund zu essen, so dass man es verträgt. Also zum Beispiel, was ich Ihnen so mitgeben kann, den Hörerinnen und Hörern, die Karottensuppe ist nahezu ein Allheilmittel. Wenn Sie Karottensuppe 1,5 Stunden kochen, wird sie süßer und dann bilden sich da so Zuckermoleküle, an denen sich die bösen Bakterien draufsetzen, also vor allem die E. coli. Das hat ein Kinderarzt, der Professor Moro, im 19. Jahrhundert entdeckt, also der 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. Das war ein Kinderarzt und der hat sich angeschaut, dass die Landwirte, die Bauern im Triestiner, slowenischen Bereich hinauf Kindern, die Durchfall gehabt haben, eine Möhren-Karottensuppe gegeben haben, lang gekocht haben. Und der hat das schlicht und einfach gemacht und hat die Kindersterblichkeit bei Darmerkrankungen signifikant gesenkt. Warum? Das hat man erst viel später gewusst. Erstens, weil es gut ist fürs Mikrobiom, weil wir haben ja schon gehört, pflanzliche Ernährung ist gut. Und zweitens, wenn Sie Karotten lange kochen, gibt es diese Zuckermoleküle, die bösen Bakterien wie Fliegenpapier anziehen. Das geht dann durch den Stuhl hinaus. Das können Sie auch bei Reisedurchfall nehmen, das hoffentlich Ihnen eher passieren wird, als dass Sie einen Tumor kriegen.
Ja, gibt es noch etwas neben der Karottensuppe, was man tun kann, wenn man sich gerade einer Krebstherapie unterzieht?
Reichhaltig gemischt essen, Bewegung und Ernährung. Also der Tumor tötet uns ja häufig nicht durch die Größe, sondern durch seine Stoffwechselnebenwirkung. Das heißt, der Tumor fördert die chronische Inflammation, den Katabolismus. Das heißt, wir verlieren Muskelmasse, es geht uns schlechter. Und im Prinzip kann man den zumindest, man kann den Patienten nicht heilen, aber es ist wichtig, dass man für ausreichende Ernährung sorgt und dass auch Bewegung dabei ist, damit wir funktionelles Gewebe nicht verlieren. Generell sollte man versuchen, das diverse Mikrobiom zu unterstützen. Wir wissen bei Gesunden, dass eine gesunde Mischkost das Mikrobiom diverser macht und was sicher ist, dass Sie zum Beispiel bei antibiotika-assoziierter Diarrhoe mit solcher wieder pflanzlicher Mischkost durch diese Dinge Ihr Mikrobiom unterstützen, das auf jeden Fall.
Mhm. Welche weiteren Erkrankungen werden denn mit dem Mikrobiom in Zusammenhang gebracht?
Man muss sagen, es gibt Assoziationen, also Kofaktoren. Man weiß zum Beispiel, dass depressive Menschen ein anderes Mikrobiom haben als nicht-depressive, aber da muss man aufpassen. Es ist nicht so, die Frage, ob man durch die Veränderung des Mikrobioms das heilt, ist offen. Es gibt auch zum Beispiel bei Diabetikern oder bei chronischen Darmentzündungen, weiß man, dass bei diesen Patienten eher das Mikrobiom weniger divers ist. Ob aber generell ein risikobehafteter Lebensstil dann zu diesen Krankheiten führt und die dann dadurch verursacht werden oder ob es ursächlich das Mikrobiom zuerst gestört ist und dann eine Krankheit entsteht, das ist offen. In der Regel, ich bin jetzt schon sehr lang Hämato-Onkologe und Mediziner, ist es immer multikausal.
Ich hätte da jetzt sehr rausgehört, dass vor allem die Ernährung und ein bisschen Bewegung dem Mikrobiom zuträglich sind. Könnten Sie uns verraten, ein mikrobiomfreundlicher Esstag? Was würden Sie frühstücken, zu Mittagessen und am Abend essen?
Naja, Sie können zum Beispiel in der Früh ein Müsli essen, Hafer ist gut. Dann können Sie zu Mittag eine Karottensuppe essen. Wenn es dann zur Fahrt ist, geben Sie Chili und Schlagobers dazu. Sie können sie ergänzen. Dann können Sie zum Beispiel Erdäpfel vom Vortag, die kalt sind, am nächsten Tag sich als Erdäpfelschmarrn wieder herrichten. Sie viel Gemüse essen. Also Sie brauchen die neuen WHO-Guidelines ja nur beantworten. Sie sollten zumindest schauen, dass Sie reichlich Gemüse zu sich nehmen. Und Sie sollten 2-mal in der Woche nur Fleisch essen. Aber man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Eine Anreicherung und kochen lernen mit diesen Dingen, weil es muss auch schmecken, sonst werden Sie es nicht durchhalten. Also gute Gemüseküche.
Und gibt es noch etwas, das Sie speziell Krebspatientinnen und Krebspatienten empfehlen?
Eine reichhaltige Gemischkost, die Ihnen schmeckt. Also es gibt nicht die Wunderdroge, Vorsicht bei Probiotikern, das bringt wenig. Also lieber, es gibt zum Beispiel von der Paula Ravasco eine sehr gute Studie, dass man Tumorpatienten beratet hat, wie sie im Alltag kochen für sich, welche Ernährung ihnen gut tut, aus dem Kulturkreis. Ja? Einfach schauen, wie kann ich für mich den Alltag so gestalten, dass ich gern Sachen esse, die mir gut tun. Ja? Das ist das Wichtigste. Weil kein Mensch hält eine Diät aus, die gegen seine Empfindungen ist. Sie werden's, also wenn Sie jetzt zum Beispiel diese gefürchteten uralt, wenn Sie jetzt zu tot gekochtes Gemüse jeden Tag bekommen, dann werden Sie das nicht durchhalten. Gute Küche mit diesen, mit Beherzigung viel Gemüse hinein, also ich bin noch einmal redundant, viele Sorten mit nicht resorbierbarer Stärke. Man kann zum Beispiel, ich habe einige wirklich gut behandelt, Sie können in die Karottensuppe, die Sie so lang kochen, alles Mögliche dazu tun. Es ist nicht verboten, dass diese Dinge gut schmecken. Und wie gesagt, kochen lernen, das ist immer das Beste. Wenig Fertigprodukte einkaufen, sondern kochen lernen oder jemanden haben, der für einen eben kulinarisch sorgt. In Hinblick auf diese Faktoren.
Herr Professor, Sie haben mich sehr motiviert. Ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es noch etwas, das Ihnen ganz wichtig ist zu sagen zu diesem Thema, das wir noch nicht besprochen haben?
Nein, es ist generell interessant, dass wir eben, dass viele Dinge in unserem Leben einen großen Einfluss auf uns haben. Eben die Ernährung, das Fettgewebe, die chronische Inflammation, das Mikrobiom. Es ist nie eines. Also jetzt, es ist nicht sinnvoll, in einem Mikrobiom-Hysterie zu verfallen und sich jetzt durchsequenzieren zu lassen. Das halte ich für wenig sinnvoll. Wenn es Ihnen gut geht und Sie das essen, brauchen Sie definitiv keine Mikrobiom-Analyse. Also leider sind diese Nachrichten, dass man sich bewegen soll und essen soll, das so, dass es einem gut tut, manchmal schwer zu nehmen, aber man soll es eben so machen, dass einem diese Dinge auch Spaß machen. Also man kann eine Bewegung machen, die einem Spaß macht, und man kann durchaus diese Dinge so verkochen, dass sie einem schmecken. Sparsamkeit in Analysen von Dingen, die man dann doch nicht, die man nicht braucht. Also eine Mikrobiomanalyse quer durch die Bevölkerung halte ich jetzt für nicht sinnvoll.
Das Ganze besser investieren in gute Lebensmittel.
Genau, ein gutes Kochbuch und gute Lebensmittel einkaufen. Das ist sicher klüger. Also mehr in die Präbiotika-Schiene zu gehen.
Das nenne ich ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Keil.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft@merckgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.